HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Militärrabbiner, jüdische Soldaten in der Bundeswehr sollen eigene Seelsorger bekommen. Sorgen um das gesellschaftliche Klima und die Zukunft der Demokratie. Der jüdische Jugendkongress präsentierte sich ungewohnt politisch. Und alles, was das jüdische Leben braucht, modern, nachhaltig und fair. Das Frankfurter Startup-Unternehmen MitzwenNow liefert unter anderem Starterboxen für den Schabbat aus dem Onlineshop. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Zusammenleben vieler Religionen und welche Aspekte das Judentum dazu einbringen kann. Zu unserem ersten Beitrag. Im Ersten Weltkrieg gehörten sie ganz selbstverständlich zur Armee. Neben evangelischen und katholischen Militärgeistlichen gab es auch Militärrabbiner. Nach dem Holocaust distanzierten sich jüdische Institutionen deutlich von der Bundeswehr. Junge Juden mussten jahrzehntelang grundsätzlich keinen Wehrdienst leisten. Inzwischen jedoch leben wieder rund 250.000 Juden in Deutschland und für manche Jüngere ist auch die Bundeswehr attraktiv. Diese Woche lud der Zentralrat der Juden in Deutschland zu einer Tagung mit dem klaren Anspruch, künftig wieder Militärrabbiner einzusetzen.
Oberstleutnant Rainer Hoffmann war noch ein Exot. Der Berliner Jude diente von 1966 bis 1981 in der Bundeswehr, hauptsächlich weil seine Eltern nie über den Holocaust gesprochen hatten. Der Kalte Krieg war für den jungen Berliner weit fassbarer. Heute dienen geschätzte 250 bis 300 jüdische Soldaten und auch Soldatinnen. Für Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsarbeit im Zentralrat der Juden, wäre die Einrichtung eines Militärrabbinats auch ein klares Zeichen.
Zum einen ist das Interesse prinzipiell, wenn wir hier bleiben wollen, und die meisten wollen hier bleiben, dass auf allen gesellschaftlichen Ebenen eine Gleichstellung durchgesetzt wird. Darüber hinaus ist natürlich die Präsenz von Militärrabbinern Ausdruck eines veränderten Verhältnisses gegenüber der Bundesrepublik. Es ist eine aktive Neugier zu wissen, dass diese Teilhabe natürlich auch Einblick in Verhältnisse in der Bundeswehr ermöglicht.
Dazu gehöre für jüdische Armeeangehörige auch die sensible Beobachtung von rechtsextremen Gruppierungen in der Bundeswehr. In anderen Ländern sind Militärrabbiner schon länger üblich, so etwa in den Niederlanden. Ihre Rolle hat sich jedoch gewandelt. Niederländische Militärrabbiner tragen heute Uniform und betreiben weder Glaubensschulung noch Mission, sondern in erster Linie Seelsorge. Allgemeinmenschliche Probleme wie Heimweh oder Ehekonflikte, aber auch ethische Fragen und der Umgang mit der alltäglichen Gefahr. Auch die niederländische Armee verändert sich von der traditionellen Vereinheitlichung der Soldaten hin zu einer größeren Beachtung des Individuums. Menachem Seebach, Oberrabbiner der niederländischen Streitkräfte. Wir wollen unsere Männer und Frauen nicht in nicht denkende, nicht fühlende Roboter verwandeln. Also sind wir gezwungen zu individualisieren und die Stärkung des Individuums mit der Uniformisierung der Masse zu kombinieren. Dies sei umso wichtiger, als sich eine Armee wie die NATO langsam von einer kämpfenden hin zu einer friedenssichernden Truppe wandle. Die Soldaten müssten heute sowohl einfühlsam wie auch zäh und tatkräftig sein, hilfsbereit wie auch diszipliniert. In Frankreich hat das Militärrabbinat schon eine sehr lange Tradition. Es gibt hier gleich 40 Militärrabbiner, darunter drei Frauen. Dazu etwa ebenso viele Militärimame, über 300 katholische Priester und gut 50 protestantische Pfarrer. Sie sehen sich grundsätzlich für Soldaten aller Religionen wie auch für Atheisten zuständig. Die Zusammenarbeit untereinander funktioniere sehr gut, sagt Rabbiner Gérard Rosenfeld aus Metz. Die Seelsorger fliegen in Militärmaschinen mit, springen auch mal mit dem Fallschirm ab und bleiben im Feldeinsatz so nah wie möglich an den Soldaten und Soldatinnen. Rabbiner Rosenfeld sieht als spezifisch jüdische Aufgabe auch Aufklärung über das Judentum.
Dass wir sehr oft einladen, Bataillonen oder Kasernen oder Offiziere, Unteroffiziere in eine jüdische Gemeinde. Wie leben Juden? Was ist koscher? In vielen Regionen wie in der Bretagne gibt es wenige jüdische Gemeinden.
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ließ bereits verlauten, der Weg ist frei. Zügig werde nun ein Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik und dem Zentralrat der Juden ausgearbeitet. Erstmalig seit dem Krieg wird es in Deutschland wieder Militärrabbiner geben.
Jüdische Soldaten in der Bundeswehr sollen zukünftig auch Militärrabbiner als Ansprechpartner und Seelsorger bekommen. Das wurde in dieser Woche auf einer Tagung des Zentralrats der Juden in Berlin deutlich, die Elena Grebentrog für uns beobachtet hat. Chanukka, Purim, Yom Kippur und natürlich als nächstes Pessach. Das sind große jüdische Feste. Für Juden, die das traditionell feiern wollen, gibt es seit einem Jahr Mitzvah Now. Das ist ein kleines Start-up-Unternehmen aus Frankfurt, das online alles zur Verfügung stellt, was für das religiöse jüdische Leben nötig ist. Auch für den wöchentlichen Schabbat. Nathan Kaplan hat das kleine Unternehmen gegründet. Anne-Kathrin Hofstrat hat ihn besucht und sich die Idee hinter Mitzvah Now erklären lassen.
Von Kosmetikartikeln bis hin zu Essensboxen, die komplett portioniert und mit Rezept regelmäßig nach Hause geliefert werden. Mittlerweile kann man fast alles online bestellen. Auch im Abo. Das hat Nathan Kaplan inspiriert. Er hat in New York und Jerusalem studiert und hier in Deutschland nach etwas gesucht, was es ihm einfacher macht, die jüdischen Traditionen zu leben.
Diese sogenannten Abo-Box-Modelle sind mittlerweile ziemlich beliebt. Und ich hatte so etwas gesucht für das jüdische Jahr und Leben, also spezifisch erstmal für Schabbat. Da musste man noch in einer selbst größeren Stadt wie Frankfurt an verschiedene Orte fahren, um alles einzusammeln oder selbst zuzubereiten. Und an vielen Orten gibt es ja gar keine koschere Infrastruktur. Und da dachte ich, weil es so etwas noch nicht in Europa gibt, dass es vielleicht an der Zeit ist, es zu gründen.
Seit dem vergangenen Sommer gibt es Mitzvah Now. Nathan Kaplan hat mit dem angefangen, wonach er gesucht hatte. Abo-Boxen für den Schabbat. Die werden jede Woche geliefert. Wer will, kann sie auch Freitagmittag im jüdischen Zentrum im Frankfurter Westend abholen. Die kleinen Pakete enthalten alles, was es braucht, um den Schabbat begehen zu können.
Im Schabbatzeit haben wir zwei Chalot, also es sind die Hefezöpfe, die traditionellen, einen Chala mit Mohn und einen mit Sesam. Dann haben Kundinnen die Auswahl zwischen entweder süßen Kiddushwein oder Traubensaft, auch koscher, zwei Kerzen, ein Salzstick. Und dann die wochenaktuelle Ausgabe von Talmud Israeli. Das ist so ein Wochenblatt mit aktuellen Themen aus der Torah zum Lernen für die ganze Familie.
Aber auch für das anstehende Pessachfest gibt es Pakete, die man direkt bei Mitzvah Now bestellen kann. Darin enthalten sind zum Beispiel das traditionelle ungesäuerte Brot, Salzgurken und Wein, aber auch Karten für den Feiertag. Für den 37-jährigen Gründer geht es aber nicht nur darum, koschere Lebensmittel für ein Leben nach jüdischen Regeln zu vertreiben. Er will auch sozial etwas bewirken. Mitzvah Now arbeitet eng mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland zusammen. Die Bienenwachskerzen werden von Menschen mit psychischen Erkrankungen gezogen und die Pakete werden in den Praunheimer Werkstätten von benachteiligten Menschen zusammengestellt. Für den Wirtschaftsethiker Kaplan ist diese nachhaltige Idee sehr wichtig.
Und ich sehe das jetzt als große Chance, die Lehren aus jüdischen Traditionen, wie zum Beispiel Tikkun Olam, also Verbesserung der Welt, oder Tzedakah, Wohltätigkeit, unternehmerisch umzusetzen.
Die Idee, jüdische Traditionen modern, nachhaltig und fair zu vertreiben, kommt an. Mitzvah Now beliefert Großveranstaltungen, wie das Jubiläum des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studierendenwerks im Mai. Außerdem wird an Familien geliefert, auf dem Land und in der Stadt. Und das in ganz Deutschland.
Mitzvah Now, das kleine jüdische Start-up-Unternehmen aus Frankfurt, liefert alles, was Juden für das häusliche religiöse Leben benötigen. Und das biologisch nachhaltig und fair, Anne-Kathrin Hofstrat berichtete. Der jüdische Jugendkongress, der jährlich vom Zentralrat der Juden und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden organisiert wird, ist das größte Forum für junge jüdische Erwachsene aus ganz Deutschland. Vor zwei Wochen fand das viertägige Treffen in Berlin statt. Die Welt ist im Umbruch und was bedeutet das für die jüdische Gemeinschaft? Intensiv diskutierten die Teilnehmer über aktuelle globale Entwicklungen, den wachsenden Nationalismus und Rechtspopulismus und die Veränderung der digitalen Welt. Die Sorge um die Zukunft Europas rückte dabei ganz in den Vordergrund.
In diesem Jahr war der jüdische Jugendkongress mit mehr als 360 Dauerteilnehmern nicht nur wie gewohnt ausgelassen und fröhlich, sondern kurz vor der anstehenden Europawahl auch besonders nachdenklich. Benjamin Nägele ist Director of European Affairs bei der ältesten jüdischen Loge B'nai B'rit, mit rund 500.000 Mitgliedern eine der größten jüdischen Vereinigungen weltweit. Besondere Sorge bereitet Nägele die Situation in Großbritannien. 2/3 der jüdischen Gemeinden dort hätten sich für den Verbleib in der EU ausgesprochen, berichtet Nägele. Aber nicht nur die Brexit-Befürworter seien ein Problem für Juden, sondern auch die Labour Party.
Dass die einzige Opposition und Alternative zu May mit Corbyn eine Partei ist und ein Parteiführer ist, der Antisemiten und Holocaustleugner in seiner Partei deckt, rehabilitiert hat oder teilweise die Ausschlüsse aus seiner Partei verlangsamt hat und selbst sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, was seine Nähe zu radikal-palästinensischen Organisationen angeht und auch immer wieder geschafft hat, dass sich seine jüdischen Wähler, die ja viele sind in der Labour-Partei, sich ausgeschlossen fühlen, sich nicht geschützt fühlen.
Wenn es zum Brexit komme, sei das für Juden ein herber Schlag. Denn gerade Großbritannien sei beim Kampf gegen den Antisemitismus in der EU bisher federführend gewesen.
Wir haben den Community Security Trust, das ist eine Organisation, die sehr, sehr eng mit der Polizei und Interpol auf europäischer Ebene arbeitet, die es unglaublich gut geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten die jüdischen Gemeinden zu schützen, zu unterstützen, Antisemitismus wahrzunehmen, aufzunehmen und zu verfolgen und die auch in den relevanten Behörden und auch in den High-Level-Groups, zum Beispiel in der Kommission sitzen. Die werden plötzlich nicht mehr da sein. Uns fällt im jüdischen Kontext plötzlich einer der stärksten Partner und Vorkämpfer gegen Antisemitismus weg.
Also müsse man zusammenhalten, sagt Lukas Mandl, österreichischer EVP-Europaabgeordneter, gegen Antisemitismus und gegen Populismus.
Populismus zeichnet sich aus durch eine destruktive Haltung, kennzeichnet die Arbeit mit Verschwörungstheorien und Populismus kennzeichnet, dass falsche Fakten, False Facts, verwendet werden und alles das hat zum Brexit beigetragen, hat auch zur Wahl von Trump in den USA beigetragen, spielt auch eine Rolle bei den Gelbwesten in Frankreich, spielt eine Rolle bei der neuen Regierung Italiens.
Der EVP-Vertreter erregte Widerspruch. Gerade seine Partei koaliere mit Rechtspopulisten, kritisiert Terry Reinke von den Europagrünen.
Aber was gerade passiert ist, dass dieser Antisemitismus von gesellschaftlichen Rändern in eine gesellschaftliche Mitte getragen wird. Auch die österreichische Regierung trägt dazu bei. Und wenn man mit rechtsextremen Parteien wie der FPÖ koaliert, dann trägt man zu diesen Diskursverschiebungen bei.
Junge Jüdinnen und Juden in Deutschland, die sich Sorgen um den Zustand der Demokratie machen. Dalia Greenfeld war 2 Jahre Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland mit rund 25.000 Mitgliedern. Eine deutliche Auseinandersetzung mit der AfD ist ihr besonders wichtig.
Die AfD sagt immer, sie sind der Freund der Juden, aber das ist ein Deckmantel, es ist eine reine Lüge, es sind Fake News, wie man das heute sagen würde. Wir wollen gar nicht erst reden von Holocaust-Verleugnung und die Akzeptanz von Holocaust-Leugnern in der AfD. Wir können sprechen über dieses Fake, wir sind pro Israel, aber eigentlich sind wir eigentlich alle nur gegen Muslime und Araber und sind deswegen für Israel. Wenn die AfD sagt, wir stehen mit euch, sagen wir immer, stellt euch woanders hin, denn wir wollen gar nicht auf der Seite mit der AfD sein.
Ungewöhnlich politisch präsentierte sich der Jüdische Jugendkongress Mitte März in Berlin, den unser Reporter Thomas Klatt für uns beobachtet hat.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Überprüfung von SS-Renten. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat eine Überprüfung monatlicher Rentenzahlungen an verwundete ehemalige SS-Soldaten im Ausland gefordert. Die Behörden müssten die kleine, noch verbleibende Zahl von Rentenempfängern mit Nachdruck überprüfen und Konsequenzen ziehen, sagte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Es sei ein unerträglicher Zustand, dass möglicherweise ehemalige NS-Täter und SS-Angehörige bis heute Rente bezögen. Die Rentenansprüche ehemaliger verwundeter deutscher Soldaten im Ausland ergeben sich aus dem Bundesversorgungsgesetz. Nach Angaben der Bundesregierung gibt es weltweit noch ca. 2000 Bezieher dieser Renten. Darunter seien auch Kollaborateure aus besetzten Ländern, die sich der Waffen-SS angeschlossen hatten und im Einsatz verletzt wurden. Seit einer Reform des Bundesversorgungsgesetzes können Ansprüche jedoch versagt werden, wenn die Soldaten im Krieg gegen Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben. Neuer Blick auf das Judentum. Der neue Landesrabbiner von Sachsen, Zsolt Ballar, hat einen neuen Blick auf das Judentum gefordert. Bei dem Thema würden die meisten Menschen nur an Holocaust und Antisemitismus denken, sagte Ballar. Daher sei es wichtig, ein größeres Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, was jüdisches Leben heute eigentlich ausmache. Als große Herausforderung sieht es der Rabbiner an, wieder mehr jüngere Menschen für Religion zu begeistern. Es sei wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, dass religiöse Werte im Alltag eine große Relevanz hätten, beispielsweise beim Treffen von Entscheidungen. Er habe den Eindruck, so Balla, dass es heutzutage vielen Menschen schwerfalle, einen Fokus für ihr Leben zu finden. Religion könne da Struktur und Orientierung geben. Balla ist seit Jahresbeginn neuer Landesrabbiner für die jüdischen Gemeinden im Freistaat Sachsen. Rammstein provoziert. Ein Video der Band Rammstein mit Anspielungen auf deutsche Konzentrationslager hat bei Vertretern aus Politik und Gesellschaft scharfe Kritik ausgelöst. Auf dem Trailer zu ihrer neuen Single sind 4 Bandmitglieder zu sehen, deren Kleidung an KZ-Gefangene erinnert und die an einem Galgen stehen. Einer der Musiker trägt einen gelben Stern. Zudem taucht am Ende des Videos das Wort Deutschland in Frakturschrift auf. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, es gebe zahlreiche Künstler, die sich auf würdevolle Art mit dem Holocaust auseinandersetzten. Wer den Holocaust jedoch zu Marketingzwecken missbrauche, handle verwerflich und unmoralisch. Sollte Rammstein mit dem Musikvideo aus dem Holocaust Profit schlagen wollen, wäre dies geschmacklos und würde Millionen von Opfern verhöhnen. Seltene Sammlung. Das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin hat eine einmalige Sammlung antisemitischer Bilder erhalten. Die Sammlung des in Belgien lebenden Holocaust-Überlebenden Arthur Langmann gelte als das weltweit größte Privatarchiv von antisemitischen Bildern, teilte die Universität in Berlin mit. Sie besteht aus 8000 Einzelstücken, darunter mehr als 5000 Postkarten, mehr als 1000 Skizzen sowie Plakaten, Gemälden und Drucken. Der historische Schwerpunkt der Sammlung erstreckt sich vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Er habe verstehen wollen, warum Menschen einen solchen Hass auf Juden entwickelten, sagte Langmann zu seiner Motivation, die Sammlung aufzubauen. Dabei sei er innerhalb von 50 Jahren auf immer mehr Bilder und Dokumente gestoßen. Der Wert der Sammlung wird auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Aus Anlass der Internationalen Wochen gegen Rassismus denkt er darüber nach, welchen Beitrag das Judentum beisteuern kann zum Zusammenleben vieler Religionen in der Gesellschaft.
Im letzten Monat fanden deutschlandweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Mit über 1800 Veranstaltungen. Etwa in der Laurentiuskirche im hessischen Seeheim-Jugendheim, wo der hessische Kirchenpräsident einen Gottesdienst leitete, an dem auch meine Wenigkeit und ein prominenter muslimischer Gast zugegen waren. Und da die zentralen Themen, nämlich der engagierte Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, uns alle angehen, wird die Rede, die ich am Rande des Gottesdienstes gehalten habe, in gekürzter Fassung Gegenstand der heutigen Sendung sein. Der schändliche Anschlag auf betende Muslime in Christchurch hat uns alle geschockt. Unsere Anteilnahme und unsere Gedanken gelten den Familien und den Angehörigen der Opfer. Wie schon der Anschlag auf betende Juden in Pittsburgh vom Oktober letzten Jahres, hat uns auch diese Bluttat an Muslimen einmal mehr vor Augen geführt, wohin der ungezügelte Hass auf die anderen in seinen extremen Auswüchsen führen kann. Wo also stehen wir? Welchen Herausforderungen sehen wir uns gegenüber und wie gehen wir damit um? Der Ist-Zustand bedarf angesichts der aktuellen Vorkommnisse eigentlich keiner weiteren Erklärungen. Und doch ist die Identifizierung der zugrunde liegenden Mechanismen und Wirkungsweisen nicht immer klar umrissen. Denn ein Teil des Problems liegt schlicht in unserem Menschsein begründet, in unserer Suche nach Identität, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Denn obwohl wir alle Individuen sind, obwohl wir alle selbstbestimmte und autonome Wesen sind, suchen und brauchen wir ebenso die Gemeinschaft. Sind wir gleichzeitig soziale Wesen, die nach Schutz und Zugehörigkeit suchen? In der Familie, in der Gemeinde, im Verein oder wie und wo auch immer. Mit jeder Gruppe schaffen wir allerdings zugleich die anderen, die nicht Teil der Gruppe sind. Mit jeder Zugehörigkeit schaffen wir gleichzeitig diejenigen, die eben nicht dazugehören. Und mit jedem Wir schaffen wir gleichzeitig die, nämlich die anderen, also die, die nicht wir sind. Dieser Mechanismus ist eine der Betriebsgefahren auf der Suche nach Identität, Gruppenzugehörigkeit und Gemeinschaft. Obendrein neigen wir Menschen dazu, die Welt in groben Pinselstrichen zu malen, zu vereinfachen, zu pauschalisieren und zu generalisieren. Und auch dies ist mitunter notwendig, um sich die Welt erklären zu können, um der Komplexität beizukommen, um das Unverständliche verständlich zu machen. Wir pflegen Vorurteile und sind oftmals auch voreingenommen. Nicht, weil wir schlecht oder böse wären, sondern weil wir einfach Menschen sind. Wenn diese Vorurteile, Ressentiments oder Haltungen allerdings konzentriert und in Ideologien kanalisiert werden, wenn die eigene Gruppenzugehörigkeit überhöht wird, wenn das Wir herablassend mit dem Die kontrastiert wird, dann wird das gefährlich. Wenn die eigene Gruppe als das Maß aller Dinge dargestellt wird, als die Herrenrasse, als die Auserwählten, als die Erleuchteten und alle anderen als die Minderwertigen, die Ungläubigen herabgewürdigt werden, dann wird der ideologische Boden für Hass, Ausgrenzung und Gewalt gesät. Im besten Fall eröffnet sich für die sogenannten Anderen der Weg der Konversion und der Anpassung, also der Verleugnung des eigenen Glaubens, der eigenen Herkunft, der eigenen Überzeugung. Im schlechtesten Fall muss der andere entweder mit Gewalt überzeugt oder, noch schlimmer, vertrieben oder ermordet werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass selbst Fundamentalisten, Extremisten oder Terroristen meist glauben, auf der richtigen Seite zu stehen, einem höheren Ziel zu dienen. Der frühere Oberrabbiner von Großbritannien, Jonathan Sacks, beschrieb diese Haltung mit dem Begriff des altruistischen Bösen. Diese Menschen sind überzeugt, dem Rest der Menschheit einen Dienst zu erweisen, wenn die minderwertigen Rassen zugunsten der Herrenrasse vernichtet werden. Oder sie glauben, ihrem Gott zu dienen, indem sie die Ungläubigen ermorden. Schließlich seien sie ja auf dem richtigen Pfad, würden in göttlichem Auftrag handeln oder seien Empfänger der alleinigen und allumfassenden Wahrheit. Doch was ist dann die Lösung? Wenigstens aus jüdischer Perspektive. Hier kommen vor allem drei grundsätzliche Ideen des Judentums ins Spiel, welche Rabbiner Jonathan Sacks, einer der größten gegenwärtigen Denker, Gelehrten und Philosophen des Judentums, in seinen Schriften herausgearbeitet hat. Erstens gilt es zu erkennen, dass die Menschheit als solche den einzelnen Religionen vorausgeht. Diese Tatsache ist faszinierend und wurde trotzdem nur selten ausreichend gewürdigt. Doch bei genauem Hinsehen erkennen wir, dass die Tora nicht mit der Geschichte von Abraham, den Hebräern oder dem jüdischen Volk beginnt. Sie beginnt nicht mit den Juden oder dem Judentum, sondern sie erzählt in 11 Kapiteln zunächst die Geschichte der Menschheit als solcher. Das heißt, dass die Menschheit und damit auch unser Menschsein den unterschiedlichen Religionen, Wegen und Lebensweisen vorausgeht und damit von eminenter Bedeutung ist. Zweitens bedeutet diese faszinierende Einsicht nicht, dass alle Unterschiede zugunsten einer universalistischen Utopie eingeebnet werden sollten. Ganz im Gegenteil, denn Gott liebt Vielfalt. Gott schätzt die Unterschiedlichkeit, Gott würdigt das Anderssein. Das ist der Grund, weshalb nach der Geschichte der Menschheit als solcher die Geschichte einer Familie, eines Stammes, eines Volkes erzählt wird. Nicht um zu zeigen, dass dieses Volk besser ist als die anderen, denn das ist es nicht. Und nicht um zu zeigen, dass es auf die Größe ankommt, denn das tut es nicht. Sondern um zu zeigen, dass der Unterschied zählt, dass es auf das Besondere ankommt und nicht nur auf das Allgemeine. Denn obwohl wir Juden nach der Tora von Gott auserwählt wurden, heißt das noch lange nicht, dass es nicht weitere Erwählungen geben kann. Gottes Liebe ist keine begrenzte Ressource, die in dem Moment aufgebraucht wird, indem er sie einem bestimmten Volk zukommen lässt, sondern sie ist teilbar, ohne dadurch an Wert zu verlieren. Das ist eigentlich ziemlich banal, und doch ist es die Wahrheit. Apropos Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist kein Gut, das irgendeiner Religion als solcher exklusiv gehören kann. Denn die absolute Wahrheit gibt es nur im Himmel. Die vollständige Wahrheit kennt nur Gott, während wir lediglich Bruchstücke derselben auf Erden finden. Jede Religion glaubt sich im Besitz der Wahrheit befindlich. Und wahrscheinlich muss das auch so sein, da die jeweiligen Anhänger der jeweiligen Religion sonst kaum anhängen würden. Entscheidend ist jedoch die Erkenntnis, dass diese Wahrheit eben unvollkommen ist und nie die absolute Wahrheit widerspiegeln kann, wie sie sich im Himmel findet. Deshalb gibt es viele Wege zum Ewigen, unterschiedliche Wege, ihn anzurufen, ihn zu würdigen, ihm zu dienen. Die Einheit im Himmel schafft so die Vielfalt auf Erden. Das, was dort vollkommen, perfekt und absolut existiert, wird in unserer Welt in die Unvorhersehbarkeit des Lebens, in die Unvollkommenheit des Daseins, in das Chaos des Alltags heruntergebrochen. Entscheidend ist dabei laut Sacks allerdings, dass wir dem Anderen und vor allem dem Anderssein, dem Unterschied, der Verschiedenheit gerade deswegen Würde zumessen. Die Würde des Andersseins, des Unterschieds, der Verschiedenheit. Drittens heißt es im ersten Buch Moses 1,27, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schuf. Den Menschen, und zwar jeden Menschen. Dort steht nichts davon, dass nur Juden oder nur Christen oder nur Muslime im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Dort steht nicht, dass nur Weiße oder nur Männer oder nur Kluge im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Nein, es heißt der Mensch, also der Archetyp des Menschen. Es ist der ewige Ruf an uns alle, anzuerkennen, dass auch der Andere im Bilde des Ewigen geschaffen wurde. Derjenige, der nicht Teil meiner Gruppe ist, der meine Überzeugungen nicht teilt, der meine Wahrheiten nicht anerkennt. Dass derjenige, der nicht dasselbe glaubt wie ich, nicht das gleiche Geschlecht hat wie ich, nicht die gleiche Herkunft hat wie ich, trotz allem vor allem eines ist. Ein Mensch, ausgestattet mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Es gilt also, das Ebenbild Gottes in demjenigen zu erblicken, der anders ist. Denn auch wenn er nicht in meinem Ebenbild geschaffen wurde, so wurde er doch im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das macht den ganzen Unterschied. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Die Rolle der Religion und speziell des Judentums für eine gemeinsame Zukunft. Das war die religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur. Den Beitrag und die Sendung gibt es noch einmal zum Nachhören im Podcast-Angebot von HR2 Kultur. Hier geht es weiter mit der Klassikzeit. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.